ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
1984 war, was meine Liebe zur elektronischen Musik betrifft, das Jahr der Jahre.
Du konntest dir die Platte nicht kaufen, du konntest nicht auf ein Konzert gehen, aber du konntest versuchen, so auszusehen wie das fünfte Mitglied von Depeche Mode.
Ich habe mich endlich mal in meinen Gefühlen meiner Musik gegenüber komplett verstanden gefühlt.
Obwohl ich in der DDR ja de facto eingesperrt gewesen bin, habe ich als Teenager dennoch nichts verpasst, denn ich habe einmal Depeche Mode live gesehen.
Ich bin Frank König, hallo. Depeche Mode Alben werden von euch immer wieder gewünscht. Anfang 2024 hatten wir ja unsere Klassikerfolge zu Violator schon mal neu eingestellt. Heute geht es um das Album, auf dem die Nummer drauf ist hier. People are People, die erste Nummer 1 von Depeche Mode in der Bundesrepublik. Warum ich nicht bei uns in Deutschland sage, klären wir gleich. Das Album Some Great Reward ist es nämlich, ging auf die 1. Die Seite AllMusic.com feiert es als eines der besten Alben mit elektronischer Musik, die je aufgenommen wurden. Erschienen ist Some Great Reward am 24. September 1984. Und das ist mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ziemlich genau 40 Jahre her. Und wer damals das Album aufgelegt hat, der war gleich drin im Depeche Mode Soundkosmos aus ungewöhnlichen Percussion-Gegenständen, Synthi-Sounds und der hypnotischen Stimme von Dave Gahan. Der Opener, hier ist er, Something to Do. Something to Do. Wir hören und schauen uns das Album gleich mal genauer an. Und wenn ich davon gesprochen habe, dass viele von euch mal wieder ein Depeche Mode Album bei den Meilensteinen haben wollen, so meine ich unter anderem René Buchwitz aus Halstenbek bei Hamburg und wesentlich weiter östlich, in Warschau nämlich, hört uns Piotr Sypniewski auch. Er hat die Folge zu Depeche Mode vermisst. Grüße nach Polen. Es ist unglaublich, wo man uns alles hört. Unser heutiger Gast sitzt nicht ganz so weit im Osten. Ich begrüße aus Leipzig dazu geschaltet den Autor und Historiker Sascha Lange. Das ist einfacher für mich auszusprechen. Hallo Sascha.
Hallo.
Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was dich qualifiziert für deinen Auftritt hier bei uns. Erstmal noch hallo an den größten Depeche Mode-Fan aus der SWR1 Musikredaktion, Dave Jörg. Hi Dave.
Hi, grüßt euch.
Sascha, du fügst unserer südwestdeutschen Sicht auf Depeche Mode eine andere Perspektive hinzu, nämlich die ostdeutsche bzw. die DDR-Sicht. Was viele im Westen nicht wissen ist, dass Depeche Mode eine riesige Fangemeinde in der DDR hatte und die Band dort tief in der Jugendkultur verwurzelt war. Du warst einer dieser Fans und hast zusammen mit Dennis Burmeister eine Depeche Mode Trilogie in Buchform verfasst. Erzähl uns was drüber.
Ja, also Dennis Burmeister ist so in Depeche Mode Fankreisen mittlerweile relativ bekannt. Er hat eine der weltweit größten Sammlungen an Depeche Mode Platten und Devotionalien und viele andere Dinge. Mhm. Und den habe ich vor mittlerweile 15 Jahren kennengelernt und es kam dann irgendwann die Idee auf, Mensch, man müsste doch mal aus dieser Sammlung ein Buch machen. Ein richtig schönes, großes mit vielen Bildern und allen Platten abgebildet. Und so sind wir dann 2012 zusammengekommen und haben dann Depeche Mode Monument geschrieben und gemacht. Ein Buch mit, ich weiß gar nicht, mehreren hundert Fotos, die wow. Alle Schallplatten sind drin. Wir haben uns an der Bandbiografie vom allerersten Demo-Tape bis zum damals dann aktuellen Album durchgearbeitet. Und als wir dieses Buch dann fertig gemacht haben, ein großer Erfolg in Deutschland, mehrere Auflagen, mittlerweile in 7 Sprachen weltweit schon verlegt, haben wir dann festgestellt, dass die Geschichte von Depeche Mode immer noch nicht auserzählt ist. Denn diese besondere Fanliebe, die Depeche Mode-Fans im Osten hatten, jetzt nicht nur in der DDR, auch in Osteuropa, hat uns dann dazu bewogen zu sagen, wir müssten nochmal ein Buch machen, speziell so über diese besondere Beziehung zwischen Jugendlichen in der DDR und der Band, was ja so eine Fanliebe war, der doppelten Unerreichbarkeit. Also Depeche Mode waren für ostdeutsche Jugendliche unerreichbar, weil sie Superstar waren, die hat man ja nicht einfach so irgendwo treffen können, irgendwo, und sie waren unerreichbar, weil sie auf der anderen Seite der Mauer waren. Und diese besondere Hingebung zu dieser Band haben wir dann 2018 in dem Buch Behind the Wall, die Depeche Mode Fankultur in der DDR nochmal ausführlich behandelt. Das ist dann nicht so ein großer Wälzer geworden wie Depeche Mode Monument, sondern etwas kleiner, aber auch vierfarbig mit vielen, wie ich finde, nach wie vor tollen Fotos. Und dann kam Dennis noch eine dritte Idee, und zwar das Gesamtpaket Depeche Mode besteht ja quasi aus drei Säulen. Das eine ist die herausragenden Studioalben, heute reden wir ja auch über eins, die ausgefeilte Technik, die man da verwendet, so die ungewöhnlichen Klänge und so weiter. Und das haben wir ja in Depeche Mode Monument bearbeitet. Wir haben die besondere Fankultur in Behind the Wall bearbeitet. Und es fehlt aber noch die dritte Säule, die ganz wichtig ist im Depeche Mode Kosmos. Das ist Depeche Mode Live. Denn auf den Konzerten, wer schon mal bei so einem Konzert bei Depeche Mode gewesen ist, das ist eine sehr besondere Verbindung zwischen Publikum und Band. Das ist gar nicht so, dass da pausenlos miteinander geredet wird oder so, aber es ist so eine Magie in der Luft, so eine besondere Stimmung, wie die Leute mitsingen, und es ist eine ganz tolle Sache. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen mit Depeche Mode Live, dann im letzten Jahr erschienen, nochmal ein großes Buch raus, wo wir uns nochmal quasi mit der Bandbiografie beschäftigen, vom allerersten Auftritt in einem Jugendclub 1980 in Basildon bei London bis hin zu den großen Stadien-Touren unserer Tage. Mhm. Und das ist sozusagen die Depeche Mode Trilogie.
Wow, das ist ja schon ein umfassendes Werk geworden inzwischen. Zu Beginn jeder Meilensteine-Folge schauen wir auf das Erscheinungsjahr des Albums, was da so los war in der Welt. Wir hatten das Jahr 1984, jubiläumsbedingt ja schon des Öfteren in den SWR1 Meilensteinen in diesem Jahr. Ich erinnere mich bei 1984 vor allem an die Stimmung auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs. Das muss man sich mal vorstellen. Bei uns im Westen ist die NATO mit der Nachrüstung das Thema. Der US-Präsident Ronald Reagan macht bei einer Mikrofonsprechprobe den üblen Scherz, dass er die Bombardierung der Sowjetunion befohlen habe. Und tatsächlich war ja ein Jahr vorher die Welt knapp an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt, wie man heute weiß. Unglaublich. Die Staaten des Warschauer Pakts, also auch die DDR, haben damals die Olympischen Spiele in Los Angeles boykottiert. Das wird bei uns auch noch Thema sein heute. Und ich behaupte mal, kein Mensch, der einigermaßen bei Trost war, hat sich vorstellen können, dass nur 5 Jahre später die Mauer eingerissen wird und zumindest dieser Kalte Krieg enden würde. Sascha, an was erinnerst du dich, wenn du an 1984 denkst?
Ja, also dieser NATO-Doppelbeschluss 1984 war natürlich in der DDR auch großes Thema. Vor allen Dingen so, also in der offiziellen Medienlandschaft, gab es ja keine freie Presse in der DDR, aber wurde natürlich propagandistisch sehr stark ausgeschlachtet, auch wir in der Schule damals, ich war damals ja 13 Jahre alt, war das natürlich ein Thema, so die mit den Pershing-2-Raketen und all diese Dinge. Und ich erinnere mich vor allen Dingen an 1984, das war ein ganz wichtiges Jahr, weil bei uns in der Schulklasse oder auch vielleicht lag das auch an unserer Jahrgangsstufe, wurde es plötzlich ganz wichtig, eine Lieblingsband zu bekommen. Also 1984 war für mich das Jahr, wo quasi so die Spielsachen so weggeräumt wurden und man dann anfing, die Musiksendung Formel 1 zu schauen. Wir haben ja auch Westfernsehen empfangen können und die war natürlich sehr wichtig. Ich habe die immer montags beim Bayerischen Rundfunk geschaut. Und wo man dann immer die aktuellen Videos bekommen hat und man sah eben, man hörte nicht nur die Bands, denn das hat man ja über das Westradio auch schon gekriegt, sondern man hat sie auch gesehen. Man bekam auch so einen visuellen Eindruck, wie die Musiker aussahen, wie die sich bewegt haben, was die für Klamotten anhatten. Und deswegen ist für mich 1984 so das Jahr, also zum einen, wo ich ganz viele Bands noch in Erinnerung habe, also ob das Frankie Goes to Hollywood ist oder Bronski Beat oder eben Depeche Mode und eben so ein Jahr wurde, wo man eben schon so ein Stück Teenager war. Und deswegen hat das Jahr ganz viel mit Musik für mich zu tun.
Dave. Ganz viel kommt mir sehr bekannt vor, Sascha. Für mich ist 1984 damals im Hintertaunus mit 12 so irrsinnig zwiespältig gewesen. Auf der einen Seite habe ich echt Schiss vor dieser ganzen kalten Kriegsgeschichte gehabt. Ich hatte gegen den Willen meiner Mutter vorher The Day After im Kino gesehen, der Tag danach, also diesen berüchtigten Atomkriegsfilm, der mich komplett traumatisiert hat. Hätte ich mal besser auf meine Mutter gehört. Auf der anderen Seite war 84 das Jahr in die goldenen Zeiten der 80er-Musik für mich in voller Blüte ausgeprägt waren. Eurythmics, Duran Duran, Alphaville, Frankie Goes to Hollywood hast du erwähnt, Nick Kershaw.
Bekommen wir übrigens jetzt die Tage noch, ne? Also freut euch drauf. Weiß, wir reden noch über Welcome to the Pleasure Dome.
Unbedingt. Bronski Beat, Talk Talk, Howard Jones, Thompson Twins, vor allem die britischen Synthie-Popper, die hatten es mir total angetan. Ich habe das alles aufgesogen im Radio und in der Formel-1-Sendung, genau wie du. Das war großartig. Und Depeche Mode waren da auch schon dabei. Ich war ein Fan, weil ich mir ein Jahr vorher 83 schon The Get the Balance Right, die Standalone-Single, als Maxi gekauft hatte. Im Nachhinein muss ich echt sagen, 1984 war, was meine Liebe zur elektronischen Musik betrifft, das Jahr der Jahre.
Und du hast angedeutet, Dave, es gab jede Menge Meilensteine-Alben 1984. Love at First Sting von den Scorpions, Bochum von Herbert Grönemeyer, Diamond Life von Sade, Stop Making Sense von den Talking Heads und natürlich 1984 von Van Halen. Und es gibt das alles natürlich noch in der ARD-Audiothek bei den Meilensteinen. Und versprochen, es kommen, ich habe es eben schon gesagt, noch andere 84er-Alben im Rest des Jahres. Und apropos Audiothek, wer die Meilensteine dort abonniert, verpasst keine Folge. Dave, erzähl uns was zur Vorgeschichte und jetzt kommen wir mal zum Album von Some Great Reward.
Also die Vorgeschichte. Depeche, die hatten ein Album vorher, 83 mit Construction Time Again, musikalisch schon eine richtige Richtung eingeschlagen. Das ist der Anfang der dunklen Phase, so wird die immer genannt. Also die Songs werden von den Kompositionen her melancholischer, düsterer, trauriger und die Texte definitiv auch ernster, politischer in Einzelfällen. Everything Counts ist so ein gutes Beispiel. Everything Counts in Large Amounts, also alles zählt in rauen Mengen. Gemeint ist natürlich das Geld. Ist auch so ein bisschen Kritik am Kapitalismus gewesen. Es hatte sich ja was in der Banddynamik verändert. Das muss man wissen. Vince Clark war nach Depeche Mode Album Nummer 1, Speak and Spell, raus. Der hat dann Yazoo gemacht erst und dann später Erasure bis heute. Und Martin Lee Gore, der hat dann als Hauptsongschreiber bei Depeche Mode die Führungsrolle übernommen ab 82 und Martin hat sich da erst reinfinden müssen in die Rolle. Das wurde dann immer besser beim Schreiben. Was Vince Clark übrigens vorausgesehen hat, Vince hat gesagt, Martin ist ein toller Songschreiber, der weiß das nur noch nicht. Und 83, 84 hat der Martin Gore schon als junger Erwachsener eben dann Songs geschrieben und nicht mehr so diese teeny-leichten Pop-Sachen. Das ist das eine, was man zur Vorgeschichte wissen muss. Und das andere ist die Veränderung. Schon vor unserem Meilensteine-Album haben Depeche sich ein Gastmitglied reingeholt, nämlich Alan Wilder. Der sollte die Lücke von Vince Clark schließen, was das musikalische Wissen und das Können betrifft. Die Lücke hat Vince auch vorher gerissen und Alan Wilder ist ein klassisch ausgebildeter Musiker, der konnte viel besser spielen als die anderen Verbliebenen und hat diese Rolle als, ich sag mal, musikalischer Leiter, ist ein bisschen viel, aber schon so in die Richtung. Das hat die Musik von Depeche Mode professionalisiert, auch beim Sound. Wilder hat dann auch bei Some Great Reward unermüdlich gebastelt und gemacht und getan in Berlin in den Hansa Studios. Da reden wir nachher noch drüber. Auch wenn die anderen schon im Feierabend oder im Urlaub waren, da hat er noch ewig zusammen mit Produzent Daniel Miller und dem Toningenieur und Co-Producer Gareth Jones abends weitergemacht. Alan Wilder hat die Perfektion mit reingebracht. Mhm. Und dabei war er erst nur als Gastmusiker engagiert, aber mit Some Great Reward ist er dann auch Vollmitglied geworden.
Sascha, warum ist Some Great Reward für dich ein Meilenstein?
Ja, zunächst muss ich noch dazu sagen, ich kannte Depeche Mode dann ab 1984 seit People Are People, aber ich kannte die Band erstmal nur durch das Westradio, durch Formel 1, die Musiksendung und eben über die Singles. Das heißt also, es war ja nicht so, dass ich dann festgestellt habe, ja, also 1984, war ja so, dass ich irgendwann gesagt habe, Depeche Mode ist jetzt meine Lieblingsband und ich will irgendwie alles über sie wissen und ich konnte jetzt nicht in den nächsten Plattenladen gehen und mir dieses Album kaufen, sondern das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich da rangekommen bin an diese Originalplatte.
Und wie bist du rangekommen?
Und ich hatte das Glück, ich weiß es gar nicht mehr so genau, irgendwie über Westverwandtschaft, also irgendwie... Es lief generell in der DDR dann natürlich so, dass man sowas getauscht hat auf Kassette. Es gab da ein unglaublich großes informelles Netzwerk. Hast du die Platte? Kennst du die Platte? Und das war ganz wichtig, das irgendwie zusammenzukriegen. Und Some Great Reward ist für mich auf jeden Fall so ein Album, das vor allen Dingen durch diese drei herausragenden Singles sehr besticht. Mhm. Und eben dann auch, dass der Sound nochmal einen Ticken erwachsener wurde. Also die Band ist ja von Album zu Album wirklich gewachsen. Also Speak and Spell ist für mich so ein bisschen Kaugummi-Pop.
Exakt.
Und A Broken Frame ist in gewisser Weise auch noch Kaugummi-Pop, aber noch ein bisschen schon mit mehr Melancholie drin und auch etwas ausgefeilter. Construction Time Again, das war das erste Album, was ich von der Band mal komplett bekommen hatte. Ist für mich ein großartiges Album. Und jetzt mit Some Great Reward, da hat die Band schon so einen großen Schritt Richtung Erwachsensein gemacht, was eben auch mit den wirklich äußerst innovativen Soundsachen anging. Denn diese Sample-Technik, die war ja vorher weitestgehend unbekannt. Da gab es The Art of Noise, die 83 schon so eine Platte gemacht haben, wo sie die Sampler zum Schwitzen gebracht haben. Aber ansonsten gab es da noch nicht so viel auf dem Markt. Und das hört man diesem Album eben wirklich sehr an, diese vielen unbekannten und interessanten Sounds.
Steigen wir ein ins Album und gucken mal auf die zweite Nummer. Das ist Lie to Me. Lie to Me, Dave, du hast mir in der Vorbereitung Folgendes geschrieben. Ein typischer Martin Al Gore-Song, der an der Art des Songwritings eine Blaupause für viele andere Songs ist. Ich bin gespannt auf deine Erklärung.
Da habe ich was angerichtet mit dem Satz.
Ja, du hast hier die Verantwortung genommen.
Da wird natürlich nur mit dem Blick von heute ein Schuh draus. Also erstens mal, es ist wirklich so eine typische Depeche Mode Martin Lee Gore Nummer wegen der Akkordfolgen. In der Doku zum Album, da sagt Martin Gore selbst auch, ja, ich habe schon diese Akkordwechsel benutzt, die ich dann bis zum geht nicht mehr benutzt habe. Im Original verwendet er das Wort overused. Und auch dieser Basslauf, dieses dum 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 dum, das wirkt für mich so jetzt 40 Jahre später unheimlich vertraut. Das kennt man von Depeche Mode als Fan. Und auch diese rhythmischen Sachen, die da konstruiert werden. Zum Beispiel dieser Loop von, ich vermute mal, dass das eine gesampelte Gitarre ist, die da so durchläuft. Solche Ideen machen Depeche Mode immer mal wieder gerne. Zum Beispiel, ich vergleiche das mal mit dem Albumtrack Clean von der Violator 1990, also 6 Jahre später. Ich habe die mal hintereinander geschnitten, die beiden Songs. Also mit Lie to Me fängt's an und dann kommt Clean. Achtung. Das ist Lie to Me. So, und da sind wir bei Clean. Mhm. Das ist auch, hört sich für mich wie eine geloopte Gitarre an.
Ich denke an Pink Floyd.
Auch so ein bisschen, ja. Vielleicht kommt es daher unterbewusst. Ich weiß nicht. Aber beide Songs sind auch in der gleichen Tonlage. Ich hab die zufälligerweise übereinander gelegt. Also ja. Man könnte die Akkorde also wirklich fast austauschen. Und ich meine, das ist für Martin Lee Gore so ein Safe Space. Diese Akkorde, diese Wirkung von einem Song, auf die er gerne mal zurückfällt. Und das fühlt sich total nach Depeche Mode an, wie man die eben kennt. Damals war das neu. Sascha, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder?
Ja, mir ist auch jetzt gerade nochmal aufgefallen, wenn man jetzt so intensiv nochmal den Anfang hört, der Bass ist wirklich sehr groovy. Ja. Also für einen Popsong überraschend groovy. Ja. Ich erinnere mich auch bei Lie to Me, wir haben ja in der DDR nur sehr rudimentären Englischunterricht gehabt. Das heißt, man hat den Song phonetisch immer mitgesungen. Und als ich dann auch das Album hatte, habe ich auch den Text mitgelesen. Habe natürlich 95% nicht verstanden. Und erst wirklich Jahrzehnte später, als ich den Song mal im Auto, auf einer längeren Autofahrt gehört habe und mir der englische Text nochmal so richtig geläufig wurde, habe ich dann erst verstanden, worum es in diesem Song eigentlich geht. Das ist sehr schön bei dieser Band, dass man auch Jahrzehnte später, wenn man sich mal auf etwas konzentriert, das haben haben wir jetzt ja gerade erlebt mit diesem Basslauf oder eben auch mit dem Text, dass man da immer wieder mal noch was Neues entdecken kann. Dass also die Depeche Mode Musik, die liegt nie so völlig ausgebreitet vor einem, sondern das sind immer so mehrere Schichten, wo man sich erstmal so durcharbeiten muss.
Mehrere Schichten ist wirklich gut, und auch dieses Thema, sag ich, von etwas verquerter Liebe oder verquerten Liebessongs. Strange Love übrigens, was dann 87 auf dem Album rausgekommen ist von Depeche Mode, hat ein ähnlich gelagertes Thema, und auch bei Strange Love sind die Akkorde sehr ähnlich.
Um was geht's denn jetzt eigentlich?
Wir sind schon mitten im Fachgespräch drin. Das
ist ja auch
gut. Im wissenschaftlichen Fachgespräch.
Ja, so soll es sein. Um was geht's in dem Song? Wenn man das überhaupt so direkt benennen kann.
Naja, man kann es auf zwei Arten interpretieren, wenn man sich jetzt fein mit der englischen Sprache da beschäftigt. Das eine ist eine etwas verquere Liebesgeschichte, dass der Liebhaber dem anderen oder der anderen nicht so richtig vertraut. Also ja, lüg mich an, ja. Also das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite, also, und die neuen Interpretationen des Songs übrigens von Martin Ligor selbst gehen mehr so in die Richtung, die Wahrheit ist nicht immer das, was es scheint. Also Fake News, also ganz moderne Themen, Dinge werden einem vorgegaukelt in der Öffentlichkeit. Das ist eine komplett andere Interpretation. Aber ich bin mehr bei diesem, ich sag mal, mit dem Überbegriff komische Liebe, strange love. Und das ist bei Martin Ligor immer mal wieder ein
Aber Thema. Das gilt ja eigentlich, entschuldige, dass ich da jetzt so reingrätsche, aber für viele Bereiche des privaten Lebens, dass deine Wahrheit nicht unbedingt meine Wahrheit ist, beziehungsweise dass man immer nur so ein Bruchstück der Geschichte kennt, nämlich das, was man selber sieht.
Ja, schon, aber ich würde das mit dem Fake News nicht einführen, wenn Martin Ligor das nicht selbst mal vorgeschlagen hätte, dass man auf den Song heute komplett anders gucken kann. Aber ich hänge bei dieser verqueren Liebesgeschichte.
Mhm. Das Interessante ist ja auch, auf der Rückseite des Albumcovers steht ja der schöne Satz aus dem einen Song: The world we live in life in general. Und das ist ja das, worum es in den Texten geht. Und da passt ja Lie to Me eben auch dazu.
People Are People ist der dritte Track des Albums, die erste Single-Auskopplung und der größte Hit, ein Song mit einer ganz eigenen deutsch-deutschen Ost-West-Geschichte. Hier kommt People Are People. Das ist einfach genial, oder? Das hier nochmal auf dem Kopfhörer hören.
Ich habe den Leuten immer erklärt, was Stereo-Effekte sind, mit diesem Wischer, der immer von links nach rechts und zurück geht. Wenn du das 84 gehört hast, hat es dich komplett weggehauen.
People, bevor wir jetzt zur von mir angedeuteten Ost-West-Geschichte kommen, Dave, der Song war der Durchbruch für Depeche Mode in den USA, in Westdeutschland auf Nummer 1, und trotzdem hat die Band den Song nicht gemocht und bald schon nicht mehr live gespielt. Das verstehe, wer will.
Das ist für mich wahnsinnig schwer zu begreifen. Der Song ist in der Gunst von Depeche Mode ziemlich schnell gesunken. Ein bisschen, weil er ihnen zu poppig war. Ist natürlich kein Bubblegum-Pop mehr, ne? So wie bei Speak and Spell, was der Sascha schon gesagt hat. Wie bei Just Can't Get Enough von Vince Clarke. Aber People Are People ist ja schon eher positiv vom Sound, sehr eingängig. Ja. Der Song ist bei den Pop-Radios überall in der Welt sehr dankbar aufgenommen worden. Auch Sender in den USA haben plötzlich Depeche Mode gespielt, die diese komischen Briten mit der Kneifzange sonst nicht angefasst haben sonst. Bei uns in Deutschland war der Song ein absoluter Knaller. Nummer 1, hast du ja gesagt, ne? Die erste in Deutschland, sogar meine Mutter hat das Lied gepfiffen, weil das auf irgendeinem Highlife-Kassettensampler mit drauf war. Mhm. Aber der Erfolg hat letzten Endes die Türen geöffnet, dass Depeche Mode machen konnten, was sie wollten. Danach auch für den Rest des Albums. Die Single kam ja zuerst raus. Es war der erste Song, der für Some Great Reward aufgenommen worden ist. Daheim in Großbritannien hatten die ja schon viel programmiert in Synclavier und in Emulator. Das waren die neuesten Sampler, die damals verwendet worden sind. Wohl auch dann in Berlin damit weitergemacht. Der Song ist sehr stark, mit selbst gesampelten Geräuschen aufgebaut worden. Viel Hämmern auf Metall, sehr stark beeinflusst durch die deutsche Band Einstürzen Neubauten. Kommen wir noch zu, von denen Gore vorher ein Konzert gesehen hatte. Und mit denen der Tontechniker Gareth Jones schon am Werkeln war. die haben alles Mögliche gesampelt, das Trommeln auf eine Bassdrum, sie haben eine olle Gitarre mit einem deutschen 50-Pfennig-Stück gezupft und die berühmten Stimmsamples. Der Martin Gore hatte sogar im Flieger nach Berlin irgendwie so eine Sicherheitsdurchsage aufgenommen mit so einem kleinen tragbaren Kassettenrekorder und den Song eingebaut. Sehr kreativ alles, was Martin Gore im Nachhinein, glaube ich, und dann kommen wir zu deiner Frage, so ein bisschen unangenehm ist, peinlich ist der Text. Diese Antikriegsbotschaft, die Message ist so auf die Nase, dass sie jeder versteht. Er hat das Wort naiv benutzt in dem Zusammenhang. Zu Unrecht, finde ich. Ich habe diese simple Botschaft mit 12, ja, die der Song rausgibt. People are people, Menschen sind Menschen. Und warum gehen wir so beschissen miteinander um? Mhm. Diese ganz einfache Message, finde ich, heute noch, ist die Stärke dieses Songs, dass es überall verstanden wird. Ich kann es nicht verstehen, warum Depeche Mode das im Nachhinein so negativ sehen.
In People Are People geht es um die Frage, warum die Menschen sich hassen und bekriegen. Du hast gerade schon gesagt, Dave, Sexismus, Rassismus, Krieg, das ist die Überschrift. Passende Fragen im Jahr 1984 und die ARD macht das Lied dann sogar noch zu ihrem Olympiasong. Pikantes Detail, wie vorhin schon erwähnt, der Ostblock ist ja nicht dabei in Los Angeles bei Olympia. Und so werden die Songs und Olympia über das Westfernsehen in die DDR getragen. Habt ihr damals als Jugendliche von diesem kleinen musikalischen Seitenhieb im Kalten Krieg was mitbekommen? Oder wie war es überhaupt, die Fankultur von Depeche Mode in der DDR, wenn du damals Fan warst? Wie ist es dir da ergangen?
Ja, also bei Depeche Mode ist es ja so, dass gerade mit People Are People hat quasi über Nacht ganz Europa diese Band kennengelernt. Denn die lief ja im Westradio. Wir haben, also den Großteil der DDR hat ja Westradio empfangen können und natürlich auch dementsprechend gehört. Und ich weiß auch, dass Depeche Mode auch im DDR-Radio liefen, weil gerade so People Are People war ja so eine Antikriegsbotschaft und da konnte man auch als Musikredakteur relativ schnell dann seine Leute davon überzeugen, seine Vorgesetzten, dass so ein Song gespielt werden kann. Und aber es war eben dann wirklich so, dass man erstmal so die Singles kannte und man wurde dann quasi Fan von einer Band oder man hat sich so selber als Fan bezeichnet, nachdem man so drei Songs gehört hat. Und das Besondere bei Depeche Mode war ja immer, dass sie eben so eine besondere Musik gemacht hatten und dass man so, wenn man dann mal ein Poster von ihnen bekam, mal ein Bild gesehen hat, auch dieses besondere Outfit. Man hat ja auch gemerkt, dass das eine Band war, die visuell ein hohes Alleinstellungsmerkmal hatte. Das hat die Band ja nicht so marketingmäßig geplant, so wie bei Duran Duran, wo die Leute alle frisiert wurden und oder Culture Club oder was auch immer es da so für Künstler gab, bei Major-Plattenfirmen, sondern die Beschmuten haben sich ja so angezogen, wie sie Bock drauf hatten und wie sie dann auch, also man hat ja dann noch gesehen, dass Martin Gore sich auch von dem Outfit von Blixer Bargeld hat teilweise beeinflussen lassen.
Von den Neubauten.
Von den Neubauten, genau. Und es war aber damals Jugendlichen, und ich denke, dass aus irgendeinem Grund schien das in der DDR stärker vorhanden gewesen zu sein als zum Beispiel in Westdeutschland, dass man auch nach außen hin zeigen wollte, dass man Fan von einer Band ist. Und da war Depeche Mode natürlich prädestiniert durch die Frisuren, durch die Lederjacken, dass man quasi das Outfit der Band nachahmt und dadurch jedem zeigt, dass man quasi das fünfte Mitglied von Depeche Mode ist. Und das war dann teilweise fast noch wichtiger als irgendwie die Platten in einer guten Soundqualität auf der Kassette zu kriegen. Aber so hat man das dann wirklich so gehabt. Und das war jetzt 84 noch nicht so stark. Aber dann so ab 86, 87 hat man überall in den Jugenddiscos dann solche Depeche Mode-Klicken gesehen. Also überall gab es quasi die Band noch mal als Clone in jeder Stadt mehrere. Mir hat das mal in Hamburger Depeche Mode-Fan gesagt. Der hat gesagt, natürlich waren wir alle Depeche Mode-Fans. Aber da kam eine Woche später jemand in die Schule mit einer Platte von The Smiths. Und dann waren wir alle The Smiths-Fans. Und dieser permanente neue Input an neuer Musik war in der DDR ja nicht so intensiv gegeben. Das heißt also, wenn ich eine Depeche Mode-Platte auf Kassette hatte, dann habe ich die 30, 40, 50, 100 Mal gehört, weil ich keine andere Kassette hatte, um mir noch eine andere Platte anzuhören. Ja. Sondern man ist in diesen Kosmos sehr, sehr intensiv eingetaucht. Und das hatte eben dann auch was damit zu tun, so du konntest dir die Platte nicht kaufen, du konntest nicht auf ein Konzert gehen, aber du konntest versuchen, so auszusehen wie das fünfte Mitglied von Depeche Mode. Und das hat man dann eben gemacht. Und deswegen war diese Fankultur so weit verbreitet, weil das so viele getan haben und weil das auch viele andere dann wieder animiert hat, zu sagen, ey, das muss eine coole Band sein. Wenn die anderen coolen Typen aus der Schule so rumlaufen, dann will ich das auch haben.
Mhm. Bei uns im Westen hat man auch erst ein paar Jahre später diese Depeche Mode Fans so nach außen hin wahrgenommen, so ab 86, 87. Und das waren meistens diese Gods. Also wir haben in Südhessen haben wir die Gruftis genannt, das ist schwarz angezogen mit schwarzer Schminke. Und die haben auch meistens parallel sehr gerne The Cure gehört. Also das ging so in eine Richtung. Ja, okay. 84 war das noch nicht so. Ich habe mich damals wahnsinnig mit der Musik identifiziert, aber so Stylen und so wie Depeche Mode, das war auch später nicht meins. 84 war ich mit 12 auch noch ein bisschen jung. 3 Jahre später habe ich im südhessischen Zwingenberg gewohnt, in einem Vorort da, und mein bester Freund damals, der Achim und ich, wir haben nur 200 Meter auseinander gewohnt und wir haben manchmal sonntags nachmittags unsere ganzen Depeche Mode Maxis zusammengeworfen und haben die alle rauf und runter gehört in seinem Hobbykeller. Die Oma von ihm, die hat uns Schnittchen gemacht und wir durften mal so ein bisschen an Wein rumpicheln mit 15. Das war eine wunderbare Zeit. Ich habe mich endlich mal in meinen Gefühlen meiner Musik gegenüber komplett verstanden gefühlt vom meinem besten Freund Achim. Depeche Mode war ein Anker unserer Freundschaft. Also vom Gefühl her ganz ähnlich wie bei euch in größeren Gruppen. Und dieser Kreis der Jungs, die Depeche Mode und andere elektronische Musik geliebt haben, dann auch so Sachen wie Camouflage, das war bei uns auch ganz groß. Die wurden im Ort größer. Wir waren zwar in keinem Fanclub oder so, aber wir waren unser eigener Fankreis. Und mein Freund Achim, der hatte blond gelockte Haare und dann, der wollte dann wie Martin Ligor aussehen, der sah ihm auch ein bisschen ähnlich. Ich überhaupt nicht.
Ja. Sascha, du bist ja dann tatsächlich in den Genuss eines Depeche Mode Konzerts gekommen.
Später, genau, 88. Das war am 7. März 1988. Depeche Mode haben ja im Sommer 1985 schon mal in Budapest in Ungarn gespielt und in Warschau in Polen. Und das war aber etwas, was im Vorfeld niemand in der DDR mitbekommen hat. Da ist also niemand hingepilgert. Und selbst wenn das irgendwie mal gerüchtehalber rumerzählt worden wäre, hätte es auch niemand geglaubt, dass so eine Band wie Depeche Mode hinter den eisernen Vorhang kommen. Ja. Und Anfang März 1988 gab es dann aber sehr große Gerüchte. Ich hatte damals Freunde in Ost-Berlin, die mich eine Woche vor dem Konzert angerufen haben und gesagt haben, hier, die erzählen bei uns rum, in einer Woche spielt Depeche Mode in Ost-Berlin. Und da habe ich sie einfach nur ausgelacht am Telefon, weil ich das natürlich nicht geglaubt habe. Und dann gab es, das war ja ein Montag, der 7. März, da gab es an dem Freitag davor bei dem Jugendradio DD64, der
da habe ich meine ersten Sporen verdient
sehr, als Radiomann. Sehr viel Depeche Mode auch schon gespielt haben, gerade Olaf Zimmermann mit seiner Electronics Radiosendung. War da ein großer Pionier auch bei der Verbreitung dieser Musik und dort im Tagesprogramm hat sich sozusagen jemand verquatscht und hat gesagt, ja, am Montag spielen ja Depeche Mode in Ost-Berlin. Und weil das sollte eigentlich geheim bleiben, weil die Veranstalter wussten, es gab halt nur die Werner-Silbenbinder-Halle und da passten nur 6.000 Leute rein. Aber sie wussten, dass wenn das im Vorfeld bekannt wird, dann entsteht eine extrem unkontrollierbare Situation. Und die DDR war an unkontrollierbaren Situationen ja so gar nicht interessiert. Und das führte also dann trotzdem dazu, also es wird so kolportiert, dass nach diesem Versprecher bei DD64 etwa 80.000 Jugendliche versucht haben, bei DD64 anzurufen und zu fragen, wie man dann an der Karte kommt. Also ob diese Zahl jetzt aus der Luft gegriffen ist, wahrscheinlich eher. Aber es zeigt nochmal, also dass das wirklich völlig extrem war. Und ich bekam dann auf dem Schwarzmarkt sozusagen eine Karte für dieses Konzert für 150 Ostmark. Ich war damals Schüler der 10. Klasse. Man hatte so ein Monatstaschengeld von 10 Ostmark vielleicht. So, und jedenfalls, die Karte selber hätte auch nur 15 Ostmark gekostet. Und ich weiß aber, dass meine Karte ein totales Schnäppchen gewesen ist mit 150 Ostmark. Ein Lehrling im ersten Lehrjahr hat damals so 100 Ostmark gekriegt. Und es gab Leute, die haben also mehrere 100 Ostmark bezahlt. Es gab Leute, die haben Mopeds gegen eine Eintrittskarte getauscht. Und es wird auch immer wieder erzählt, dass Leute einen Trabant gegen diese Eintrittskarte getauscht haben. Und auf einen Trabant hat man damals 14 Jahre gewartet, bis man einen fabrikneuen bekommen hat. Und der Grund, warum quasi Leute dort geradezu hysterisch alles eingetauscht haben, um zu diesem Konzert zu kommen, war, dass man davon ausgehen musste, damals Anfang 1988, dass das vielleicht die einzige Chance im Leben ist, einmal Depeche Mode live zu sehen. Mhm. Denn keiner wusste, wie die politische Situation ein Jahr später ist, dass sie in eine komplett andere Richtung ging. Da hatte niemand die Fantasie dazu. Hätte auch sein können, dass die Band sich auflöst. Wir waren ja damals in den schnelllebigen 80er Jahren. Ja. Da waren ja so Bands doch eher dafür bekannt, dass sie nur so ein paar Alben gemacht haben und dann wieder auseinanderging. Also das war die Chance. Also deswegen hat man alles genommen, was man hatte und ist dann dort hingegangen. Und ich erinnere mich noch sehr gut dran, als ich dann dort so in dieser Halle stand, ziemlich nah am Mischpult. Der Bühnenaufbau, der war mir schon so ein bisschen geläufig aus der Bravo damals, von den Zeitungsartikeln, die übrigens in der DDR verboten war. Also die wurde eingeschmuggelt, konnte man nicht offiziell irgendwie beziehen. Und also da sah das schon so aus, wie als wenn das so ein richtiges Konzert gewesen wäre, aber niemand in dem Saal hatte eigentlich so richtig die Vorstellung davon, dass er jetzt wirklich dann anderthalb Stunden ein Depeche Mode Konzert erleben würde. Also wenn die Band nur zwei Playback-Songs gespielt hätten und die wären dann wieder von der Bühne gegangen, wären die ganzen 6000 Leute genauso glücklich aus diesem Saal rausgegangen.
Abgefahren.
Und dass die halt anderthalb Stunden so ein Konzert gegeben haben, das war unbegreiflich. Ich erinnere mich auch noch sehr deutlich, das fing mit dem Intro Pimpf an und es wurde plötzlich total still. Niemand hat irgendwie gejohlt oder sowas, weil das erstmal alle verarbeiten mussten, dass jetzt wirklich dieses Konzert anfängt, dass nicht noch im letzten Augenblick irgendjemand sagt, nee, der Auftritt findet doch nicht statt, weil irgendwie politische Bedenken gibt oder irgendwas. Das war wirklich ein sehr bizarrer Augenblick und für mich immer noch der Moment, so dass ich sagen kann, so obwohl ich in der DDR ja de facto eingesperrt gewesen bin, habe ich als Teenager dennoch nichts verpasst, denn ich habe einmal Depeche Mode live gesehen.
Stark.
Man muss im Übrigen noch dazu sagen, dass die Band an diesem Abend für 5000 D-Mark gespielt hat, plus zwei kostenlose Übernachtungen im Grand Hotel. Also das hat nicht im Ansatz ihre Unkosten gedeckt. Ja. Das war also letztlich ein Goodwill der Band zu sagen, wir wissen, es gibt viele Fans in Ostdeutschland und wir wollen da unbedingt mal spielen. Sie sind ja danach noch mal nach Budapest gefahren und nach Prag, um dort Konzerte zu geben. Aber das Konzert war so finanziell gesehen ein Verlustgeschäft für die Band. Aber es war natürlich eine gute Investition, weil danach die Fans nach dem Fall der Mauer natürlich erstmal alle Depeche Mode-Platten gekauft haben.
Dave, das Video zu People Are People gibt es gleich in zwei Versionen und es unterstreicht auch nochmal die Kriegsthematik im Song.
Ja, die zwei Versionen des People Are People Videos, die sind leicht zu erklären. Es gibt eine kürzere Fassung für die Single und dann gibt es eine längere Schnittfassung davon für die Maxi-Version von People Are People im Different Mix. Eine ganz vorzügliche Maxi, finde ich. Wir müssen die einfach mal ganz kurz hören. So fängt die an. Von den beiden Videos sieht man russische Soldaten auf dem Roten Platz in Moskau marschieren, Kriegsschiffe schießen, Fallschirmjäger, historische Aufnahmen aus dem Kalten Krieg. Und die Band hat außerdem in einem britischen Kriegsschiff innen drin gefilmt, in der HMS Belfast. Die war damals schon ein Museumsschiff in London an der Themse. Also wenn man da heute ist, da liegt die immer noch. Und die Jungs von Depeche Mode, die sieht man dann an Hebeln und Kurbeln und die läuten eine Schiffsglocke und sowas. Dazwischen sieht man ulkigerweise, das passt für mich überhaupt gar nicht zusammen, wie Depeche Mode Vinyls gepresst werden in einem Presswerk. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Wichtige sind natürlich diese ganzen kriegsmilitärischen Bilder in dem Video. Die machen den Song wirklich auch noch stärker. Und ich glaube, das Video mögen Depeche Mode auch nicht mehr so wirklich. Das war, bevor die mit ihrem Lieblingsregisseur Anton Corbijn, mit dem Niederländer, dann eher künstlerische Videos gemacht haben.
Wo wir gerade bei der Ost-West-Thematik waren, es passt wie die Faust aufs Auge, dass Some Great Reward in den Hansa-Studios in West-Berlin aufgenommen worden ist, gleich direkt an der Mauer. Studios, die Musikgeschichte geschrieben haben, David Bowies Berlin-Trilogie ist hier aufgenommen worden, natürlich auch Iggy Pop, mit dem Bowie damals durch Berlin gezogen ist und zusammen gewohnt hat. Die Berliner S-Bahn hat Iggy zum Song Passenger inspiriert. Und das hat er dann auch in den Hansa-Studios aufgenommen. Ach, und was noch alles. Marillion, Falco, auch der Meilenstein Achtung Baby von U2 wurde dann nach dem Mauerfall dort aufgenommen. Und viele, viele, viele Alben mehr. Wir haben vorhin drüber geredet von Schlager, ach, alles eigentlich. bis zu, was weiß ich, Frank Zander zum Beispiel. Ne?
Frank Zander hat alle seine 70er-Platten da gemacht, ja.
Ein besonderer Ort der Musikgeschichte, also Dave.
Definitiv. Und David Bowie war das Zugpferd künstlerisch, weil der in seiner Berliner Zeit Ende der 70er da einfach wahnsinnig viele Leute dann inspiriert hat, da auch mal vorbeizuschauen in Berlin und in den Hansa-Studios. Internationale Künstler hat es dann nach Bowie auch wegen der Lage dahin gezogen. Die Berliner Mauer hat die Leute wirklich beflügelt, anders kann man das nicht sagen, weil man den Kalten Krieg da ja direkt vor der Nase hatte, ohne jetzt reinzugehen in hinter den Eisernen Vorhang.
Haben aber auch einige gemacht, inkognito, ne? Als Engländer durftest du ja rüber, oder?
Durfte man, ja, aber man konnte es auch von...
Gibt's auch Bilder von Bowie im Ostberlin, ne?
Man konnte es eben sich gemütlich aus der Ferne so ein bisschen gruseln, beziehungsweise aus der Nähe. Und irgendwie hat das zu Depeche Mode auch super gepasst. Das wäre auch ein Erklärungsansatz für mich, zumindest aus meiner Westsicht, warum man in die DDR für die Sensibilitäten der Band, da die passenden Antennen hatte. Die Jungs waren dann irgendwie auch nah dran. Aber bevor ich da jetzt irgendwie übertreibe und dem Ganzen so einen spirituellen Unterboden gebe, ist auch alles Quatsch. Es gibt einen ganz praktischen Grund, warum Depeche Mode in die Hansa-Studios gegangen sind. Schon bei dem Album vorher, also Construction Time Again, hatte Produzent Gareth Jones ein Studio gesucht, das mehr als 24 Spuren hatte. Dass mehr als 24 Spuren mischen konnte. Die Beschränkung hatten sie nämlich im Studio The Garden in London. Übrigens, das hat dem Ex-Ultravox-Sänger John Fox gehört. Und im Hansa-Mischraum in Berlin hatten sie so zwischen 56 und 64 Spuren. War damals auf dem neuesten Stand, computergesteuerte Regler und lauter so Sachen. Also auch an der Technik, also eigentlich war die Technik der Ausschlag dafür, dass sie nach Berlin gegangen sind.
Du hast vorhin schon den Toningenieur Gareth Jones angesprochen, Dave. Sascha, das ist ja auch eine spannende Figur, nicht nur bei dieser Produktion.
Ja, den haben sie gerade in diesen The Garden Studios 1983 kennengelernt und eigentlich hatte Gareth Jones zunächst gar keine Lust, mit der Band zu arbeiten, weil in Großbritannien hatten die Depeche Mode ja in der Anfangsphase so ein Teenie-Pop-Image und das war ihm nicht cool genug. Und dann ist er aber nochmal quasi, hat ein a private word, wie er mal in einer Doku gesagt hat, mit dem John Fox, der ihm gesagt hat, hey, das ist eine interessante Band und gerade Daniel Miller mit seinem Mute Record-Label, der Labelchef von Depeche Mode und ja auch Produzent, das ist ein toller Typ. Und so hat er sich da reingekniet und hat wirklich mit der Band da tolle Sachen gemacht. Und diese Zusammenarbeit wurde dann zur Some Great Reward fortgesetzt. Und sie ging auch noch darüber hinaus, denn beim Vorgängeralbum Construction Time Again war Gareth Jones in Anführungsstrichen nur der Toningenieur und jetzt bei der Some Great Reward war er zusätzlich auch Co-Produzent, weil er eben doch sehr, sehr viele kreative Ideen hatte und eben auch als Tontechniker das umsetzen konnte. Und kurz bevor sie dann ins Studio gegangen sind für die Some Great Reward Aufnahmen, war er dort mit den einstürzenden Neubauten und hat dort mit ihnen die Platte Halber Mensch aufgenommen und eine Maxi-Single. Und so gab es da also sehr, sehr viel Wissenstransfer zwischen Gareth Jones und Depeche Mode und den Aufnahmen, weil er eben, wie er selber auch mal erklärt hatte, also einerseits hat er die einstürzenden Neubauten an Sampler und Sequencer herangeführt und auf der anderen Seite hat er eben diese metallischen Sounds und diese Sampling-Dinge oder Songstrukturen dann eben bei der Arbeit mit Depeche Mode eingebracht.
Da hat sich parallel einfach ganz viel getan. Die haben sich gegenseitig beeinflusst, wie du gesagt hast, Sascha. Und Gareth Jones hatte ja dann auch in Berlin, in West-Berlin gewohnt, hatte dann auch so, da sind so Sachen passiert, dass er die Humpe-Schwestern kennengelernt hat in einem Club in Schöneberg, also Inga und Annette Humpe. Und deshalb hat er auch mit denen gearbeitet, vor Depeche Mode schon mit der Annette Humpe und Ideal, hat dann das Döf-Album von 83.
Döf, that's entertainment.
Da, wo Kodo diesem Sauseschritt drauf ist, da waren ja beide Humpe-Schwestern mit beteiligt. Das hat Gareth Jones gemischt und Und da ist einfach ganz viel parallel in diesem ganzen Kosmos rund ums Hansa-Studio und diese Berliner Popkultur mit Spoke ist einfach viel passiert.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf die einstürzenden Neubauten rein soundmäßig zurückkommen, damit man sich das mal vorstellen kann, wie die beiden Bands sich beeinflusst haben. Wir hören mal in den Song ZNS rein von den Neubauten. Kann man sich schon genau reinhören, was Depeche Mode angeht, ne?
Ja, absolut.
Ja. Abgefahrenes Zeug. Somebody heißt der Opener der B-Seite des Original-Vinyls. Da schlagen Depeche Mode dann mal ruhigere Töne an und das hat Gründe. Achtet mal drauf, wie bioinstrumental und intim der Song trotz der elektronischen Sounds klingt. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details, someone to stand by my side and give me support, and in return she'll get my support, she will. Somebody, ein sehnsuchtsvoller Song. Ich hatte gesagt, klingt geradezu intim und das hat einen Grund, Sascha.
Der Grund, auf den du wahrscheinlich hinaus willst oder anspielst, ist die besondere Situation bei der Aufnahme. Ja. Der Song ist in den Hansa-Studios aufgenommen worden und zwar so, dass Alan Wilder den Klavierpart gespielt hat an einem Flügel. Ich glaube sogar im großen Sendesaal dort, im großen Saal im Studio. Und Martin Gore hat sich für den Gesang ausgezogen vorher und stand dann dort blankgezogen am Mikro. Augenscheinlich, weil das eben so ein intimer Song ist und er hat ja quasi da textlich schon komplett die Hosen runtergelassen und das hatte er augenscheinlich, wenn man dieser Anekdote Glauben schenken mag, dann auch dort sprichwörtlich umgesetzt.
Ist ja ein Liebessong, ne? Also
definitiv. Ich glaube, der wird auch gerne von Depeche Mode Fans bei Hochzeiten gespielt.
Überrasch mich nicht.
Ja. Ein weiteres Geheimnis des Songs ist ja, ich hatte es in der Anmoderation schon angedeutet, dieses Zusammenspiel von akustischen Instrumenten. Hier ist vor allem das Klavierherz vorzuheben mit den ganzen Soundeffekten. Das passt irgendwie ganz natürlich zusammen, obwohl es ja eigentlich so ein bisschen gegensätzlich scheint.
Ja, dieser Song, der hat mich immer wieder beschäftigt. Also Martin Gore hat nicht nur tatsächlich das Ding nackig eingesungen, sondern das Arrangement ist vergleichsweise nackig, wenn man die anderen Sachen auf dem Album hört. Der Alan Wilder hat sich mit dem Piano, Sascha hat das gerade gesagt, hat sich, glaube ich, weggedreht, um ihm ein bisschen Privatsphäre zu geben. Ich habe mir dann überlegt, ist das um ihn tatsächlich zu sagen, okay, du kannst jetzt mal singen, oder ob er nicht dauernd auf Martins allerbestes Stück gucken wollte, ist auch egal. Und das Ganze mehr oder weniger live im Keller vom Hansa-Studio aufgenommen. Ich glaube, 3 Takes haben sie gebraucht. Das war in der Tat diese große Zweierhalle mit viel Raumklang. Die haben dann nichts Künstliches dazu gepackt. Und diese Geräuscheffekte von Stadt- und Industriegeräuschen, die sind dann über Tape-Loops gelaufen. Also die waren kreuz und quer im Studio verteilt. Richtige physische Bandschleifen. In der Doku zum Album, da erzählt der Gareth Jones, dass sie diese Stadtgeräusche hauptsächlich mit einem Spulentonband in Berlin aufgenommen hätten. Ich hab das immer komisch gefunden, wie dieser Song wirkt. Dieses verletzliche Liebeslied, aber mit diesen verfremdeten Stadtgeräuschen, dann ist das eine Fabriksirene, ist das so ein Signal von einem Schiff? Keine Ahnung. Die Wirkung ist jedenfalls seltsam und schön.
Dieser scheinbare Gegensatz von Romantik und Industrial Sound, der wird ja auch im Cover des Albums betont, Sascha. Das ist ja eigentlich genau das Thema, oder?
Definitiv. Das Interessante an dem Artwork von Depeche Mode, gerade so seit 1982, ist ja, dass der Designer Martin Atkins, der dafür in London verpflichtet wurde, sich sehr mit den Motiven des sogenannten sozialistischen Realismus beschäftigt hat. Der sozialistische Realismus ist eine Kunstform, die in den 30er Jahren in der Sowjetunion entstanden ist. Und knapp zusammengefasst geht es darum, dass man eben nicht mehr, wie das so im bürgerlichen, im aristokratischen, bei Fürsten und Königen war, dass also nur quasi die Könige gezeichnet werden oder nur die Gräfinnen gezeichnet werden und man den König hoch zu Ross sieht oder irgendwas, sondern der sozialistische Realismus zeigt den arbeitenden Menschen im Vordergrund. Also der Arbeiter wird quasi zum Held, der Arbeiter wird zum Motiv auf dem Bild mit seinen Muskeln, mit seinem Vorschlaghammer und all diesen Dingen. Und gerade das, wo ich das jetzt gesagt habe, mit dem Vorschlaghammer, das ist dann das wiederum, was man aufgegriffen hat, denn das ist ja das Interessante an Popkultur, dass man in der Popkultur Dinge dekontextualisiert. Das heißt, man nimmt ein Motiv, das zum Beispiel im sozialistischen Realismus verwendet worden ist, auf der 83er-Platte zum Beispiel, also man nimmt einen Arbeiter mit Lederschürze und Vorschlaghammer, der im sozialistischen Realismus die Überlegenheit der Werktätigen zeigt, dekontextualisiert sie und dann ist es plötzlich ein Symbol von Depeche Mode, weil es auf einem Depeche Mode Cover ist. Mhm. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum nach dem Strip-Video 1986 sehr viele Fans, zumindest in Ostdeutschland, von Westdeutschland weiß ich nicht, die haben sich Vorschlaghämmer gekauft, die man dort in dem Video sieht, und haben die sich ins Zimmer gestellt, weil das war eben nicht mehr nur das langweilige Werkzeug, sondern es war ein Depeche Mode-Symbol geworden. Und so hat dann diese Dekontextualisierung funktioniert. Und diese Art und Weise, also ungewöhnliche Fotos zu verwenden, sind dann eben auf dem Song Great Reward-Album genauso passiert. Und gerade bei dem Album ist es nochmal, bei dem Cover ist es nochmal ein bisschen anders, weil man eben nicht nur wie bei A Broken Frame und Construction Time Again einfach so ein Bild aus dem sozialistischen Realismus nachgestellt hat, sondern man hat schon etwas neuer gemacht, etwas eigeneres gemacht, nämlich eine sehr kalte, total langweilige, geradezu hässliche Industrieanlage, die man im Hintergrund sieht und davor ein Brautpaar, also diese Verbindung zwischen kalter Industrie und emotionaler Wärme, die ja auch auf der Platte genau so zu hören ist in dieser Art und Weise. Und das und diese Fusion, deswegen ist das so eins dieser Albumcover, die wirklich sehr gut beschreiben, was man auf dem Album hört. Und das ist ja auch das Besondere von Depeche Mode, dass sie sich nie wie andere Bands, Duran Duran, Culture Club und wen es da alles gab, dass man quasi sich auf das Plattencover drauf gepackt hat, quasi wie ein Poster mit Vinylbeilage, sondern man hat genau gezeigt, das ist die Musik, die ihr dort hören werdet auf diesem Album mit dem Foto.
Ganz kurz, Sascha, hat das in der DDR, also diese Tradition aus der sozialistischen Kunst, hat das Depeche Mode als Gesamtpaket in der DDR ein bisschen salonfähiger gemacht?
Also natürlich nicht für die Funktionäre, für die Verantwortlichen, aber die Jugendlichen haben das, haben quasi diese kleinen Links, die sie so bekommen haben, das hat ja die Band alles nicht beabsichtigt. Also Martin Gore hat sich ja jetzt nicht hingestellt und gesagt, ich mache mir einen Lenin-Anstecker an meine Lederjacke, damit die Kids im Osten irgendwie gegrüßt werden. Sondern er hat irgendwo wahrscheinlich in West-Berlin mal einen Lenin-Anstecker geschenkt gekriegt mit so Hammer und Sichel und solche Sachen und hat die an die Lederjacke rangemacht, weil das war ja auch gerade die Phase, so ein bisschen Entspannungspolitik, Gorbatschow und Sowjetunion, das wurde alles so ein bisschen generell in der westlichen Welt so popkulturell aufgeladen. Und dann hat man im Osten dann diese Poster gesehen und plötzlich stellte man fest, Martin Gore trägt ja einen Lenin-Anstecker. Was dann dazu geführt hat, dass wir als Depeche Mode-Fans losgezogen sind und haben uns solche Lenin-Anstecker besorgt und haben die dann in der Schule getragen, freiwillig quasi. Und das war dann so, wo natürlich dann die Lehrer in den 80er Jahren wussten ja auch, dass alle die DDR scheiße fanden und dass eigentlich keiner mehr so richtig Bock hatte und so weiter. Und plötzlich liefen dann Jugendliche mit Lenin-Ansteckern rum und so. Und das war so, man kam sich natürlich dann selber auch so unheimlich subtil vor, weil man das natürlich auch mit einem gewissen provokanten Subtext getan hat. Aber niemand konnte was dagegen sagen. So. Und man hat natürlich nicht damit Lenin durch die Gegend getragen, sondern man hat quasi einen übersetzten Depeche Mode-Anstecker getragen.
Schön doppelbödig.
Ja, das ist toll, ja. Nochmal zurück zu Somebody. Ich will mal von der Albumreihenfolge abweichen und das hat mit Somebody eben zu tun. Das war nämlich eine Single-Auskopplung mit einer Doppel-A-Seite. Doppel-A-Seiten gab es in der Musikgeschichte öfter. Wenn man sich aus welchen Gründen auch immer nicht auf A und B einigen konnte, hat man halt gesagt Doppel-A-Seite. Hier hat das Ganze mit einem anderen Grund zu tun und der hat was mit dem letzten Track des Albums zu tun. Die andere Seite der Doppel-A. Blasphemous Rumors. Und
Blasphemous Rumors.
Blasphemous. Ach, habe ich es wieder falsch ausgesprochen. Guck. Blasphemous Rumors. Und das mit meinem Englisch-Leistungskurs. Guck mal. Blasphemous Rumors. Und jetzt bitte nochmal auf die Geräusch-Samples achten. Dazu muss man sagen, dass hier der beste englisch sprechende Kollege Dave Jörg sitzt, der sämtliche britischen und amerikanischen Akzente sprechen kann.
What's your fucking saying? Say me what you're talking about, you twat.
Oasis lassen grüßen.
Genau, sehr gut, Nordenglisch. Yeah. Sehr, sehr gut.
Abgefahren. So klingt das bei mir in der Küche manchmal, ja.
Ich kann mich übrigens noch sehr genau daran erinnern, wann ich das erste Mal gehört habe. Es war Freitagabend eine Chart-Musiksendung, ich glaube im Bayerischen Rundfunk. Und ich hatte den Mono-Kassettenrekorder meines Vaters auf meinem Schreibtisch in meinem Kinderzimmer stehen. Und dann kam diese Musik daraus. Und das war der Moment, wo ich wusste, so jetzt bin ich Diebisch Mode-Fan.
Das kann ich gut verstehen.
Großartig.
Und da war das nur ein Mono-Rekorder. Ich habe noch nicht mal die Stereo-Sounds gehört.
Blasphemous Rumors, auf Deutsch gotteslästerliche Gerüchte. Es geht um ein Mädchen, das durch ein religiöses Erweckungserlebnis von Suizid abgehalten wird, dann aber wenige Tage später bei einem Autounfall ums Leben kommt. Im Text heißt es übersetzt, ich will keine gotteslästerlichen Gerüchte in die Welt setzen, aber ich glaube, dass Gott einen kranken Sinn für Humor hat. Und wenn ich sterbe, erwarte ich ihn lachend vorzufinden. Klingt so, als hätte dieser Song eine Kontroverse ausgelöst haben können, Dave.
Ist natürlich passiert. Auf jeden Fall in Großbritannien, wo die BBC sich natürlich wieder mal geziert hat, das Ding zu spielen. Wahrscheinlich wollte man sich mit der Church of England nicht anlegen, die ja gerne mal verschnupft war wegen solcher popkulturellen Sachen. Aber auch andere Radiostationen, also kommerzielle, haben den Song oft nicht gespielt. Allein wegen des Titels Gotteslästerung war denen als Thema zu heiß. Und der Kernsatz, den du gesagt hast, den Dave Garn so schön singt, ich denke, dass Gott einen kranken Sinn für Humor hat, I think that God got a sick sense of humor. Das ist echt sehr kraftvoll. Und dass Songs nicht gespielt wurden, das kam mir öfter vor im gleichen Jahr mit Frankie Goes to Hollywood in Relax wegen Schweinkram. Aber offenbar haben viele Blasphemous Rumors tatsächlich als gotteslästerlich empfunden. Es gab damals dann auch Protestbriefe an die Band von Christen. Aber im Grunde genommen ist das so ein Anti-Gott-Song. Also in meiner Interpretation. Martin Gore, der war in den 70ern im englischen Basildon, ein Kirchgänger, wie viele andere auch. Basildon, ne? Sascha hat es vorhin schon anklingen lassen, 40 Kilometer von London weg, das ist die Keimzelle von Depeche Mode. Martin Gores Freunde Vince Clarke und Andy Fletcher, die waren richtig religiös und wollten damals als Kids Martin Gore zu dieser strenggläubigen Jugendclique da bekehren, wo die auch so Bibelkreise und sowas gemacht haben. Aber Gore wollte das nicht, der hat mit dem Kirchgang sonntags, der hat es eher so aus Langeweile gemacht und hat diesen strengen Glauben überhaupt nicht ernst nehmen können. Er ist da eher so in rebellische Opposition gegangen. Und der Song Blasphemous Rumors ist für mich die Fortsetzung davon. Die Frage, wie kann Gott so fies und grausam sein? Wie kann er solche Tragödien, solche Schicksalsschläge zulassen? Und schlimmer noch, wie können die Menschen das akzeptieren, ne? Und sagen, ja, es ist Gottes Wille und dann einfach betend auf die Knie fallen, so wie die Mutter im Song. Das ist das, was Martin Gore abgelehnt hat. Und deshalb sage ich, Martin Gore rechnet hier mit Gott und dem Glauben ab. Übrigens sehr zum Schock von Andy Fletcher, der immer noch gläubig war, 84, und den Song als Single nicht wollte. Und deshalb haben die sich auf diese Doppelsingle mit Somebody als B-Seite geeinigt, aber die Fans, die haben das natürlich gemerkt, dass es eigentlich um Blasphemous Rumors ging, weil das der viel stärkere Song war, also als Hit. Und der Refrain, finde ich, ist einer der besten, die Depeche Mode jemals gemacht haben. Es ist ein absolut großartiger Song.
Dave, oder wolltest du noch was sagen?
Ich würde noch was dazu ergänzen. Ja. Ich finde gar nicht, dass das in der Abrechnung mit dem christlichen Glauben oder mit Gott ist. Ich finde eher, dass jemand genau die richtige Frage stellt, die man sich stellen sollte, nämlich wie das zusammengehen kann, dass man einerseits dass einerseits Leute sagen, ja, Gott wird alles regeln und dann passieren solche Ungerechtigkeiten. Also ich würde das auch gar nicht als Gotteslästerung ansehen. Also das haben vielleicht konservative Leute so gesehen, aber ich denke, das sind einfach wirklich, ist eine gute Frage, die er sich gestellt hat, so warum das so ist, und deswegen würde ich dem Song jetzt gar nicht so eine sagen, dass da mit irgendwas abgerechnet wurde, sondern dass jemand sich einfach mal, dass man offen Gedanken ausgesprochen wurde, die sich vielleicht damals in Großbritannien vielleicht nicht so getraut wurde, das zu sagen.
Also diese rebellische Natur, diese Songs, die kann ich da für mich nicht ganz rausnehmen. Aber ich sehe deine Sichtweise, aber ja, bei mir ist sie ein bisschen stärker. Aber so weit sind wir gar nicht auseinander.
Dave, du hast ein paar Beispiele für das ausgeklügelte Sampling in dem Song mitgebracht. Erzähl uns was drüber.
Ja, ich habe vorher mal kurz gestreift, dass Depeche Mode sich für die Produktion von Some Great Reward die neuesten Sampler gekauft haben, das Synclavier und den Emulator 1 damals. Und
Sampler, um es nochmal zu erklären, sind Geräte, mit denen man kurze Schleifen aufnehmen.
Oder dann, längere mittlerweile.
Und dann, genau, und dann mit Hilfe eines Sequencers in immer wieder gleichen.
Ja, du kannst ja auf der Tastatur spielen. Also ja, du hast natürliche Sounds, die packst du da rein, das ist ein Computer, und dann kannst du sie auf der Tastatur spielen. Oder du kannst sie halt sequenzieren, automatisieren, quantisieren. Also kannst alles damit machen. Sie manipulieren soundtechnisch. Und mit welchem Pioniergeist die da in Berlin damit gearbeitet haben, das sieht man auch in der Doku zum Album. Da erklärt Martin Gore, wie er einen Kiesel...
Verlinken wir in unseren Shownotes übrigens die Doku.
Wie er einen Kieselstein, den sie irgendwo aus dem Matsch gezogen haben, der so ein bisschen abgerundet ist, dann über einen Aluminiumfensterrahmen am Hansa-Studio rollen lassen und das Geräusch aufnehmen und dann in einen Sampler geben wollen. Wir hören mal, wie Martin Ligor das mit seiner schönen Stimme erklärt.
Anyway, the idea is to roll the pebble on this piece of metal along here, this window frame, thus causing, thus making this sort of sound. And the idea is to take that sequence and to make an interesting rhythm out of it, and to sequence it all through the song. So people dance.
Und dann eben die Idee, aus diesem Geräusch einen tanzbaren Rhythmus zu machen oder zumindest irgendwie eine Klangtextur hinzukriegen für den Song. Hier das jetzt nochmal illustriert, wie das im Prinzip funktioniert. Da hört man den original rollenden Kieselstein und was dann tatsächlich in Blasphemous Rumors gelandet ist. Achtung! Das war dann doch nicht der Kieselstein, sondern irgendwie ein Topf und ein Deckel aus der Hansa-Küche, der dann da auch so ausrollt. Yeah. Das hört man da ganz gut. Depeche Mode haben auch übrigens alles aus den Schränken geholt, aus der Küche, da was ja nicht nied- und nagelfest war, und gesampelt. Auch die Lüftung aus dem Hansa-Klo ist irgendwie auf der Platte gelandet, habe ich gestern in einem Daniel Miller-Interview, in einem alten, gelesen. Mein Lieblingsrhythmusgerät in dem Song Blasphemous Rumors ist die Schere, die diese Percussion-Sounds macht. Kennst du auch, Sascha? Hat man eben auch gehört, dieses Tick, Tick. Wunderbar.
Sehr schön. Stimmt. Wobei man, wenn er gesagt hat, er möchte gerne, dass dazu Leute tanzen, ich fand den Song immer sehr schwierig.
Ja, da kann man nicht drauf tanzen.
Weil man so in der Strophe steht man so ganz langsam so auf der Tanzfläche und kann dann erst so im Refrain ein bisschen mehr die Hüften schwingen.
Ich glaube, der Ton war auch gar nicht spezifisch auf Blasphemous Rumors gemünzt, sondern eher auf sowas wie Master and Servant, über den wir jetzt gleich reden.
It's a lot. 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 Like.
Yeah. du gibst mir gerade das Stichwort, wo wir doch gerade bei kontroversen Songinhalten sind. Kommen wir doch jetzt zu Master and Servant, der zweiten Single-Auskopplung aus Some Great Reborn. Servant, der Meister und sein Diener. BDSM-Anspielungen sind da natürlich drin, aber eben viel mehr als das. Viele Radiosender in den USA haben die Nummer von der Playlist genommen. Die britischen Fans hatten Glück. In der Musikredaktion der BBC hatte einer der Moralwächter in der Musikredaktion gerade Urlaub. Und das Ding hatte dann die Abstimmung so gewonnen, dass es doch auf die Antenne kam. Ja, so funktioniert Demokratie in Musikredaktionen. Schickt doch mal den Moralisten in Urlaub. Klar, die sadomasochistischen Assoziationen, die liegen nah. Neben dem Text ist natürlich die Peitsche und die Ketteneffekte. Aber dahinter liegt eben auch noch eine andere Botschaft, Sascha.
Ja, also zunächst muss man natürlich nochmal sagen, dass Martin Gore, was seine Texte anging, immer Wert darauf gelegt hat, dass er eigentlich niemandem gesagt hat, worum es in den Texten eigentlich geht.
Ja.
Also der einzige Song ist Pressures, schon aus den Nullerjahren, wo er gesagt hat, dass das für seine Kinder geschrieben ist nach der Scheidung. Aber ansonsten war das, und das ist ja eine der Dinge, die ich an dieser Band so liebe, dass man quasi sagt, so, ihr könnt da raushören, was ihr wollt. Und natürlich ist diese Master and Servant, diese BDSM-Anspielung sehr offensichtlich, und man weiß ja auch, was das Outfit von Martin anging und so, dass es zumindest von ihm so ein gewisses Interesse gab, zumindest solche Clubs zu besuchen, sich das Publikum dort anzuschauen und diese Dinge. Und aber man sieht es ganz deutlich auch eben in dem Musikvideo, dass man schnell eine zweite Interpretationsebene hinbekommt, nämlich die, dass es eben um Politik geht, dass es um Weltpolitik geht und auch um eine Kapitalismuskritik, Master and Servant. Und deswegen ist das umso interessanter, dass man diesen Song eben auf so vielerlei Hinsichten lesen kann.
Mhm. Aber diese Sadomaso-Nummer, die muss man natürlich auch angucken, weil die direkt von Berlin und Berlin-Schöneberg beeinflusst ist. Du hast das gerade eben angetippt.
Ja.
Martin Gore hat ja 85 bis 87 in großen Teilen in Berlin West gewohnt und hatte eine deutsche Freundin, die Christina Friedrich. Und die sind tatsächlich in Lack- und Lederclubs unterwegs gewesen und haben dann dieses Lederoutfit dann auf den Bravo-Postern war das auch drauf. Und ich erinnere mich, dass dann auch in unserem Jugendblatt Nummer 1 im Sprachrohr der Jugend dann auch Spekulationen über seine sexuelle Orientierung dann irgendwie rauskamen, aber war natürlich alles Unsinn. Die ganze Band hatte diesen Berlin-Vibe, die haben sich von der Westberliner Szene auch wirklich anstecken lassen, die fanden das Nachtleben super, dass es keine Sperrstunden gegeben hat und sowas. Und aber diese Sadomaso-Nummer in Martin Gors Text, so ganz problematisch war es meiner Erinnerung nach auch in der Band nicht. Dave Garn musste das Ganze ja singen und der war auch noch ein bisschen, der war auch schon religiös erzogen worden und so ganz wohl hat er sich dabei nicht gefühlt. Also so ganz kann man die Sadomaso-Nummer nicht rausnehmen.
Ich habe die Ketten und Peitschen ja schon erwähnt, gar keine leichte Aufgabe, das Sounddesign so hinzubekommen, Dave. Das geht nicht einfach mit Ketten und Peitschen. Da muss man ein bisschen mehr Fantasie haben, damit die Assoziation entsteht. Ne? Das ist ja manchmal so, dass die Originalgeräusche viel zu unspektakulär sind.
Nee, das war eine Heidenarbeit. Alan Wilder und die beiden Produzenten, der Miller und der Gareth Jones, die haben immer wieder erzählt, dass Master and Servant irrsinnig viel Zeit gekostet hat. Ein Monster an Produktionen, das Stichwort fällt immer wieder, natürlich Sampling mit den metallischen Geräuschen und dann irgendwie da so Peitschen oder diese berühmte Presslufthammer-Nummer im Song, die mir immer auffällt. Aber vor allem auch das Mischen von dem Song hat eine Woche gedauert, es war irrsinnig komplex. Und dann hat ihnen die Deadline im Nacken gesessen und der Mix musste raus. Und als sie das später nochmal abgehört haben, finde ich irgendwie ganz witzig, diese Geschichte, haben sie gemerkt, dass irgendwie die Snare-Drum im Mix fehlt. Die haben sie einfach vergessen, haben sie irgendwie einen Knopf nicht gedrückt, haben das gemutet, also ausgeblendet. Aber da war das Ding schon zum Mastern raus, sie haben es dann so gelassen. Und Alan Wilder hat, glaube ich, gesagt, ja, lassen wir jetzt so, es merkt schon keiner. Aber
das stimmt, aber, das fällt doch wirklich nicht auf. Ich habe die Geschichte ja auch gehört und dachte mir auch, ich habe nie was vermisst in diesem Song.
Nee, ich glaube, ich habe die Maxi dann nochmal verglichen und da haben sie es, glaube ich, irgendwie, weil die wohl später gemischt worden ist, haben sie die dann wieder drauf. Aber als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe, sie haben die Snare Drum vergessen, habe ich gedacht, ja, hat mich irgendwie nie gejuckt. Aber das Sounddesign und sage ich mal, das Mischen vom ganzen Album Sun Great Reward, da haben sie ja auch, um das größer werden zu lassen, haben sie sämtliche heiligen Räume von Hansa Studios als Hallräume verwendet, haben die aus den Verstärkern die Songs rauslaufen lassen oder die Spuren laufen lassen, haben es mit Mikrofonen wieder abgenommen, um das ganze Ding noch ein bisschen aufzublasen. Also jeder Raum, sogar das Treppenhaus bei Hansa wurde dann zum Hallraum. Also die haben wirklich alles Mögliche angestellt, um diese Platte größer sich anhören zu lassen.
Das ist ihnen gut gelungen, würde ich sagen.
So, was ist das Vermächtnis des Albums Some Great Reward, Sascha?
Also für mich ist Some Great Reward immer das Album mit den drei wichtigsten Singeln in ihrer Karriere in den 80ern, weil sie damit eben in die Heavy Rotation der westdeutschen Radiosender gekommen sind und es eben auch geschafft haben, in den USA in einige Radiostationen zu kommen, nicht in alle große Mainstream-Radios. Und sie haben mit dieser Platte und auch den Singles den Grundstein für ihren Erfolg in den USA gelegt. Das hat eine Weile noch gedauert. Also People Are People ist erst Monate nach der westeuropäischen Veröffentlichung dann auch in den USA erschienen und ich glaube 11 Monate nach Veröffentlichung ist erst People Are People in die Charts in den USA eingestiegen, aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt nach vorne und eben auch musikalisch hat die Band sich da gerade mit der ganzen Sample-Technik gefunden und war da auf einem wahnsinnig guten Weg wie nie zuvor.
Dave, hast du dem was hinzuzufügen?
Es ist alles gesagt.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dave, vielen Dank euch beiden. Macht's gut.
Tschüss.
Ja, tschüss. Es war mir eine Freude.
Mir auch, Sascha.
So, und mir bleibt noch mir bleibt noch zu sagen, wie sehr mich eure Mails freuen. Steffen Salvenmoser zum Beispiel hat mir an meilensteine@swr.de geschrieben. Er hat die Meilensteine-Folge zu Bochum gehört. Wir haben damals fast ausschließlich über die A-Seite des Albums gesprochen, weil wir meinten, dass Grönemeyer dort die stärksten Songs untergebracht hat. Steffen hat sich das ganze Album nach dem Hören unseres Podcasts nochmal angehört und eine spannende Theorie entwickelt, was die B-Seite betrifft. Und deswegen rufe ich ihn jetzt an. Hallo Steffen.
Hallo. Also ich habe mit Spannung eure Diskussion gehört, die so ein bisschen eben drum ging, warum die A-Seite, ob das bewusst alles die starken Songs und die B-Seite irgendwie dann die nicht ganz so starken und das sei ja eine mutige Entscheidung und dann habe ich, wie ich das manchmal mache, nach euren Podcasts mir das ganze Album nochmal angehört. Gerade Bochum ist so ein Ding, das ich tatsächlich auch schon vor 40 Jahren als Platte hatte und immer noch habe und dann ist mir aufgefallen, dass man möglicherweise so einen roten Faden als Story so ein bisschen durchziehen kann durch die Songs auf der B-Seite, die alle irgendwie so um persönliche Beziehungen ranken und man könnte fast eben auch so eine Linie durchziehen.
Das ist spannend. Ich finde es ja immer wieder klasse, wenn wir euch da draußen anregen, dazu über ein Album nochmal so nachzudenken. Diese Umdrehung hatten wir nicht drin in unserem Podcast und da kommt nochmal eine ganz neue Farbe rein. Vielen Dank dafür, finde ich toll.
Das ist ja nur eine qualifizierte Spekulation.
Wir machen ja eigentlich im Podcast auch oft qualifizierte Spekulationen, aber das macht es ja gerade so spannend. Was ich noch ganz spannend finde, dass du zu uns gefunden hast über einen anderen Podcast, nämlich über den geschätzten Kollegen Arndt Zeigler und den Musik- und Fußball-Podcast Ball You Need Is Love. War eine Geschichte. Bist du da auch affin?
Das ist auch was, wo ich ein bisschen was von verstehe. Ich habe selber mal Fußball gespielt. Musik habe ich nie wirklich gemacht. Ich höre gerne und ich kann auch einen CD-Player bedienen. Da hört es dann aber auch auf, was mein musikalisches Talent betrifft. Welcher Zeigler empfiehlt nichts, wovon er nichts hält. Gedacht, hör's mal rein. Habe dann zwei gehört und habe dann angefangen, systematisch ab Beginn der Podcasts, die im Archiv sind, die durchzuhören und bin halt letzte Woche dann bei Bochum gelandet.
Super, ich danke ganz herzlich natürlich auch dem Kollegen Arndt Zeigler, dass er auf uns verwiesen hat. Machen wir jetzt auch, also große Empfehlung. All You Need Is Love ist der Podcast, in dem Arndt Zeigler sich mit Prominenten unterhält. Über zwei Sachen, die die Deutschen ganz besonders begeistern, nämlich Fußball und Musik. All You Need Is Love gibt's natürlich auch in der ARD-Audiothek. So, das ist mein kleiner Teaser. Da muss ich das nicht immer so trocken machen, wenn wir uns da mal drüber unterhalten. Ich danke dir ganz herzlich für die kleine Plauderei. Ja,
danke. Mach bitte so weiter. Ich finde das möchte ich jetzt nochmal persönlich kurz loswerden. Ich finde das wirklich klasse, auch gerade diese Diskussionen und die Spekulationen. Und nochmal, Chapeau. Auch dafür, dass hier, wenn da mal was irgendwie nicht ganz so 100% gestimmt hat, das ist, finde ich, wirklich zeigt wahre Größe, dann auch sagt, hey, da hat uns noch mal jemand drauf hingewiesen, da müssen wir was korrigieren. Also das finde ich besonders bemerkenswert. Danke.
Das gehört einfach dazu und ich danke dir fürs Zuhören und diese Folge kannst du dann am Montag hören.
Prima, danke.
Da freue ich mich schon drauf. Alles klar, vielen Dank. Tschüss.